gibt immerhin 450 Einwohner im Vatikan.
Und Einwohnerinnen.
Das glaube ich nicht, oder?
Sicher gibt's da Frauen. Man kann durchaus auch als Frau in der römisch-katholischen Kirche Karriere machen.
Ja, als Köchin, als Putzfrau oder Hexe.
Podcast des Jahres.
Ja. Die Gebrüder Moped im Momentmagazin.
Damen und Herren, Vorsicht, heute ist Vorsicht geboten, ich bin extrem gut aufgelegt, muss ich gleich vorweg sagen, nachdem ich bei der letzten Folge so grantig war, haben wir noch angehört, hat es Beschwerden am laufenden Band gegeben, habe ich mir gedacht, das ist nicht gut.
Ja, na, wer hat sich denn beschwert?
Ja, ich habe wahnsinnig viel Beschwerdemails geschrieben an andere Leute, weil ich eben so grantig war nach der Aufnahme und habe mich dann wegen anderer Sachen beschwert und haben mir gedacht, heute, dafür habe ich einfach keine Zeit. Das mache ich nicht.
Ja, es war wahrscheinlich per Mail, ne?
Ja.
Früher gab es ja nur die Briefbeschwerer.
Nütze ich doch diese wahnsinnig gute Laune und sende hinaus in die große weite Welt ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Franz.
Ich bin der Martin.
Wir sind die Gebrüder Moped und das ist der Podcast des Jahres.
Und dieser Name ist Programm. Bei uns geht's in jeder Folge um ein von uns ausgesuchtes Jahr, über das wir dann unter Berücksichtigung ständiger Abschweifungsgefahr miteinander reden, plaudern. Kann man so sagen, oder?
Ja, red einfach gleich weiter. Welches Jahr machen wir dieses Mal?
Heute soll's gehen um das Jahr 2002.
Sehr schön, sehr, sehr schön. 2002. Erzähl uns, Martin, was war da denn los?
Ja, vieles, aber das weißt ja du eh.
Ich? Wieso soll ich das wissen?
Nein, ich nehme mal an, dass deine Frage, welches Jahr wir denn heute machen, nur ein durchaus raffiniert eingesetzter, aber doch dramaturgischer Kniff war, ne?
Wow. So was Cooles kann ich?
Zufallstreffer.
Man tut, was man kann.
Naja, aber du wirst dir ja ein bisschen was vorbereitet haben, schätze ich jetzt einmal.
Nein, man muss ja auch nicht gleich übertreiben. Jetzt bin ich eh schon so gut gelaunt. Also
das ist jetzt aber gar nicht einmal so gut.
Naja, wenn du mir vorher am Telefon sagst, dass wir ein Jahr machen, 2002, das ich eh selber miterlebt habe, da brauche ich ja nichts vorbereiten.
Das schüttelst du einfach so aus dem Ärmel?
Also das schon mal überlegt, wieso sagt man das eigentlich? Dass man was aus dem Ärmel schüttelt. Ich habe das nicht im Ärmel, ich habe das alles im Kopf gespeichert, was ich 2002 erlebt habe.
Anscheinend nicht.
Wer ortet bitte seine Informationen im Ärmel?
Vielleicht ist ja der Ärmel nur der verlängerte Arm des Kopfes. Ne? Du speicherst es im Kopf und lässt es dann beim Ärmel raus, um es medizinisch zu präzisieren, über den Ärmelkanal.
Ja, da muss selbst ein bisschen schmunzeln, gell?
Ja, da kommt man auch einmal ein kleiner Schmunzler aus. Nein, in Wirklichkeit glaube ich ja, das kommt von so mittelalterlichen Mönchen. Die haben ja da immer so, diese Kutten haben die ja auch gehabt, ne? Wie die Madeln in die 80er Jahre. Diese Fledermaus-Bullis, die mit den ganz, ganz weiten Ärmeln, um die Haare unter der Achsel nicht zu knicken. Und da haben sie dann die ganzen geheimen Sachen drinnen versteckt gehabt. Also jetzt die Mönche. Und irgendwann haben sie es dann eben wieder ausgeschüttelt. Ne? Sonst staut sie das ja, das ganze Angesammelte.
Aber ich sag dir was, das waren lauter Sachen, die einer in Wirklichkeit gar nicht gehört haben. Ja? So ist er nämlich, der gemeine Mönch, generell der Katholik. Wein trinken und was er auch immer erwischt, einfach fladern. Ja? Das war jetzt ein guter Konter, oder?
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Vergelt's Gott, hast du ja bei dir nicht mehr, ne? Wird schon passen irgendwie.
Ja, das könnte halt dir nicht passieren, ne?
Stimmt, ja. Ich bin ohne Bekenntnis. Aber woran merkst du das jetzt?
Du bist halt einfach eine ehrliche Haut, gell? Ja. Du hast die wirklich überhaupt nicht vorbereitet, gell?
Oh ja, doch. Ah? Eine Sache habe ich mir rausgesucht diesmal. Habe ich da vor mir, pass auf, 2002, weißt du, welches Tier?
Nein.
Na, dann ist es gut, dass ich es im Ärmel habe, das geistige Eigentum anderer. Ich war ja schließlich schon dann, also den größten Teil meines Lebens war ich ja in der Kirche und habe das gelernt. Weißt du, welches Tier 2002 das Haustier des Jahres war?
Wie gesagt.
Das Anglerrind alter Zuchtrichtung.
Na, bin ich jetzt aber baff.
Du hast jetzt verblödeln.
Naja, bitte.
Du hast immer so scheinheilig minderheitenfreundlich. Und wenn es einmal wirklich um eine gefährdete Minderheit geht, dann machst du lustig drüber. Das finde ich ungut und ich glaube, unsere HörerInnen
schaffen auch. Ja, aber dass das eine Minderheit ist, ich kann doch dann, gefährdetes Fleckvieh von irgendwelchen Fischern oder was?
Das Anglerrind. Rind, alter Zuchtrichtung. Das ist eine extrem gefährdete Haustierrasse. In Deutschland gibt's nur mehr, habe ich gelesen, 325 reinrassige Anglerrinder alter Zuchtrichtung.
Mhm.
Und in Österreich, pass einmal auf, ich habe da eine Website gefunden, ja, Milchwerkstatt-Gren.at, da steht nicht nur, dass es in Österreich nur mehr 5 solche Kühe gibt, sondern, ist eine sensationelle Website, da steht sogar wirklich, wie die 5 heißen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nicht herausgefunden, wann das letzte Update von der Website war. Die heißen Duffy, Luna, Dori, Mitzi und Lilly.
Weißt du, was ich wirklich großartig finde? Das Jahr einem Tier zu widmen, da geht es ja eben darum, um Aufmerksamkeit zu schaffen, damit es dann besser wird. Aber offensichtlich hat das, was das Anglerrind-Alter-Zuchtrichtung betrifft, nicht so wirklich funktioniert. Wahrscheinlich waren es damals sogar noch viel mehr und erst nach dem Jahr, wo das Anglerrind-Alter-Zuchtrichtung das Tier des Jahres war, hat man so viel Anglerrinder-Alter-Zuchtrichtung gegessen dann, dass es jetzt erst wirklich arg wird.
Und Moment mal.
Können wir das Thema bitte damit abrunden.
Zur Abrundung würde ich dann gerne am Ende noch was sagen, vielleicht ein Appell. Dann mach du jetzt gern bitte deinen satirischen Kram. Ich schaue inzwischen, ob ich nicht eine Expertin vielleicht sogar zum Thema finde. Vielleicht können wir die ja auch dazu schalten.
Das heißt jetzt im Ernst, die heutige Folge dauert so lang, bis du eine Expertin gefunden hast zu dem Thema Anglerrind alter Zuchtrichtung.
Genau. Mach dir keine Sorgen jetzt, ich spüre, dass du ein bisschen unrund bist ob dieses Themas. Mach dir keine Sorgen, für die Quote ist das vollkommen wurscht. Da zählt nur die erste Minute vom Podcast. Ab dann gibt's schon als Download.
Na, das war ja dann eine ziemlich gute Idee, dass du das Thema Anglerrind alter Zuchtrichtung gleich mal am Anfang eingebracht hast. Ne? Ich nehme mal an, mittlerweile sind wir beide unter uns alleine.
Warte mal, sei leise, haben wir was? Nein? Ja, kann sein, da ist niemand. Ja, dann sag's halt mir, was war jetzt noch so wichtig 2002?
Nein, es war schon, also 2002 war ja die Euro-Einführung.
Die Euro-was?
Einführung.
Ah, verstehe.
Nein, wir machen jetzt keinen Witz über Einführen.
Na, eh nicht.
Naja, bei dir, was denn, da kann man...
Nein, aber was glaubst du denn von mir? Nein, bin ja nicht mein eigener Feind. Sonst stürzen sie wieder tief vom Moment-Magazin drauf. Hast du das damals mitgekriegt? In unserer Folge über 1961, da haben wir ja erzählt, dass der erste Mensch im Aal, der Juri Gagarin,
ja.
Dass der kurz vorm Abflug noch auf einem Busreifen uriniert hat. Und ich sage im Podcast, in meiner Post-Midlife-Krisen-bedingten Unart, dass das mit dem Lulu-Gehen ja eigentlich komisch ist bei jemandem, der Gagarin heißt. Und ausgerechnet den Abschnitt hat sich das Moment-Magazin, immerhin das Leitmedium des Momentum-Instituts, ein Think Tank, lauter wahnsinnig gescheite Menschen, ja, ausgesucht, um unseren Podcast im Netz zu bewerben. Ja, den Gaga-Witz. Und nicht irgendeinen von unseren vielen, höchst intellektuell anspruchsvollen, bissigen, satirischen Analysen.
Ich drehe dir jetzt zur Sicherheit einmal das Mikro ab.
Ich sage eh nichts zu Analysen.
Damen und Herren, machen Sie sich selbst ein Bild. Gehen Sie auf moment.at. Das ist die Webseite vom Moment Magazin. Das Moment Magazin gibt diesen Podcast heraus und finanziert sich ausschließlich über Ihre Spenden. Und ohne Ihre Spenden gibt's Ihre Spenden nicht. Also unterstützen Sie das Moment Magazin.
Moment Magazin, Moment, jetzt trau mich wieder auf.
So, jetzt geht's wieder.
Danke, dass ich wieder mitreden darf. Was hast du jetzt also vorbereitet?
Also, am 1. Jänner 2002 kommt der Euro. In 12 Staaten der Europäischen Union und in Andorra, in Monaco, in Montenegro, in San Marino und weißt du, wo sie noch den Euro eingeführt haben? Im Vatikan.
Dort haben sie Geld? Was kauft man sich da drum im Vatikan?
Naja, da leben ja auch Menschen, ne? Das sind ja letztlich nur ganz normale Menschen. Es gibt immerhin 450 Einwohner im Vatikan.
Und Einwohnerinnen.
Das glaube ich nicht, oder?
Sicher gibt es da Frauen. Man kann durchaus auch als Frau in der römisch-katholischen Kirche Karriere machen.
Ja, als Köchin, als Putzfrau oder Hexe.
450 Leute wohnen dort?
Ja.
Sind aber alles Zugraste, oder? Oder gibt es wirklich wen, der im Vatikan geboren ist? Gebürtiger, wie sagt man da, gebürtiger Vatikanese?
Es gibt auf jeden Fall keine Erbfolge im Vatikan. Es wird einen Grund haben.
Aber wie sagt man da, weißt du das? Vatikanenser oder Vatikanese? Vati? Nein, aber gebürtige Vatikanesen gibt es sicher nicht. Es sind lauter Ausländer, ein Land voller Ausländer. Und Das stimmt wirklich. Eine wahnsinnig hohe Kriminalitätsrate haben sie dort. Im Vergleich zur Einwohnerzahl die höchste auf der ganzen Welt. Hm? Jetzt rechnet das einmal zusammen. Ausländer, Kriminalität. Los, das wieder einmal.
Das sind ja Touristen. Irgendwelche Taschelzieher, die im Vatikan anderen Touristen was fladern.
Alles Mönche. Warum glaubst du, sind die immer so verkleidet und haben alle die gleiche Frisur?
Ja, und die Ärmeln so aufgestreckt.
Die Touristen fladern dort sie gegenseitig Sachen.
Die dann aber ganz geschickt sofort wieder ins Ausland flüchten. Und seltsamerweise immer ins Gleiche, nach Italien. Aber dafür haben sie im Vatikan neben der höchsten Kriminalitätsrate auch den höchsten Katholikenanteil weltweit. 100%.
Sag ich ja. Der Katholik nimmt's nicht so genau mit dem Gesetz. Nur mal kurz zum herkömmlichen Alltagsleben der Vatikanesen. Gibt's dort eigentlich so Kinder? Ganz hundsordinäre Familien im Vatikan?
Das weiß ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Was macht denn euer Papa vom Beruf?
Wie irgendwas mit Gott. Was gibt's denn heute zum Essen? Der Leib Christi.
Na geh, jeden Sonntag das Gleiche.
Nein, sie werden schon irgendwelche Sachen kaufen dort im Vatikan. Ne? Was man halt so braucht fürs tägliche Beten. Handel mit Weihrauch, Messwein oder Ablass.
Ablass?
Gnade.
10 Decker Gnade, bitte.
Zum Mitnehmen? Oder wollen sie es gleich walten lassen?
Nein, packen sie mir es ein. Ist ein Geschenk.
Hast du gewusst, es gibt sogar eigene Euro-Münzen im Vatikan?
Wirklich?
Ja, die werden extra geprägt.
Was ist da drauf? Da sind ja immer nur so Sachen drauf, die es ja in Wirklichkeit gar nicht gibt, oder?
Gerade dann bieten sich ja viele Sachen an in so einem katholischen Land, ne?
So ein Gesicht mit 3 Falten. Nein, ich meine die Gebäude, die da drauf sind auf diesen Euros. Die sind ja, wie man weiß, nur solche, die es in echt gar nicht gibt, damit nur ja kein anderes Land beleidigt ist, dass das von einer nicht oben ist.
Das ist ja nur bei den Scheinen so. Bei den Münzen nicht. Die Scheine sind europaweit ja, die sind ja einheitlich. Deswegen haben sie gesagt, tun wir lieber Brücken drauf. Es sind nämlich Brücken, die es halt gar nicht gibt.
Ja, das ist blöd.
Taugt da nicht, das Konzept?
Doch. Also, jetzt auch nicht sehr leidenschaftlich. Naja, es ist echt schade, dass wir in der vorletzten Folge diese Geschichte mit diesem Freiheitspreis, den der Sebastian Kurz gekriegt hat, dass wir die schon verpulvert haben. Für seine Leistung als Brückenbauer, verstehst?
Ah ja.
Brücken, die es nicht gibt. Das war jetzt was gewesen. Ein Gag-Feuerwerk sondergleichen.
Ja, aber Eka, jetzt sehr faktenbasiert. Das war mittlerweile gibt's diese Brücken, ja.
Haben sie es gefunden?
Die haben es gebaut, nachgebaut.
Nachgebaut, die Chinesen wieder mal, oder?
Das sind ja keine Europäer.
Die Vatikanesen sind ja keine. Ja,
sicher sind es Europäer.
Ja, aber nicht bei der EU.
Na eben, und die Chinesen halt auch nicht.
Ja, aber jetzt seien wir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus China so eine Brücke nachbaut, ist jetzt rein statistisch gesehen schon wesentlich größer, als wie dass das jemand aus dem Vatikan macht. Weil wenn du sagst, es gibt 450 Leute im Vatikan, dann kommen auf einen Menschen im Vatikan, rechnet er das mal aus, mehr als 3 Millionen Leute aus China. Das waren chinesische Leute.
Es waren aber Leute aus Holland.
Ja.
In der holländischen Stadt Spijkenisse haben sie diese ganzen Brücken von Euro-Scheinen vor ein paar Jahren alle nachgebaut.
Sag's uns noch einmal, wie heißt die?
Spijkenisse.
Du liest dir das auch alles nur ab, oder? Du hast dir das alles aufgeschrieben, oder?
Wie soll ich was runterlesen über was du so katholisch und spontan gerade aus dem Ärmel schüttelst?
Jetzt werd nicht frech, ja? Sei nicht katholisch. Du schreibst dir das ja vorher alles auf und liest mir das vor, Wort für Wort. Apropos Wort. Wort des Jahres 2002 war übrigens sowohl in Deutschland als auch in Österreich Teuro. Ein so ein verdrotteltes Wort. Und das Arge ist, das haben die Leute damals wirklich verwendet. Und damals hat es eben nicht einmal noch soziale Medien gegeben. Das heißt, es muss sich so verbreitet haben. Muss irgendwer gesagt haben, Teuro. Und dann hat sich der andere gedacht, super, sage ich jetzt auch.
Pass auf, ich habe gerade Wikipedia offen dazu. Das stimmt nicht. Das hat Titanic, das Satire-Magazin, erfunden. Aber schon 1997, wie der Name Euro damals gerade beschlossen worden ist.
Warte mal, jetzt mache ich aber auch auf die Seiten, weil das interessiert mich jetzt. Ja, 1997 ist auch, weil da kennen die mit der gefühlten Wahrnehmung einer Verteuerung, um das ist ja gegangen, dass die Leute gespürt haben, dass alles teurer wird. Das kann ja Titanic noch gar nicht gewarnt haben, 1997. Pass mal auf, schau mal, was da noch steht. Zum Thema, dass die Leute gefühlt haben, dass mit dem Euro alles teurer geworden ist, steht da Überschrift Wahrnehmungen von externen Faktoren. Dann kommt's. Eine weitere Erklärung ist, dass externe Faktoren für die Preissetzung nicht wahrgenommen werden. So wurde Blumenkohl im Frühjahr 2002 erheblich teurer. Ursächlich hierfür war jedoch nicht die Euro-Umstellung, sondern eine ungewöhnliche Kälteperiode in Südeuropa. Puh. Der Blumenkohlpreis war es, dass die Leute so sich schwer da haben in Umrechnen. Das Wetter war schuld. Hä?
2002 war ja generell ein entsetzlicher entsetzliches Wetter. Aber, und das ist ja das Arge, dieses entsetzliche Wetter hat sich ja wirklich überall eingemischt. Ne? Die Hochwasserkatastrophe 2002 in Deutschland, in Tschechien und in Österreich, die hat nicht nur wirklich sehr viele Menschenleben gekostet und einen Schaden in Milliardenhöhe angerichtet, nein, die hat letztlich auch Wahlen entschieden.
Kennt man ja nicht, wer im Fernsehen von den regierenden Politiker die besseren Kummler, also Gummistiefel anhat, der gewinnt. In Deutschland war das auch so, 2002, der damals rote Kanzler der rot-grünen Regierung, das war ja nicht so, dass der das da heute 2002, aber dann, zack, Hochwasser, der war natürlich, das war ein Anpacker, sich gut fotografieren lassen und hat dann 2002 in Deutschland die Wahl knapp gewonnen, war noch mehr rot-grün.
Und das wirklich Arge dabei ist ja dieses ganz, 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 ganz knapp, wirklich.
Weil?
Nein, der schwarze Gegenkandidat vom Schröder, das war dieses Sprach- und Argumentationswunder, Edmund Stoiber. Und der und der Schröder, die haben beide eigentlich fast gleich auf 38% gehabt. Das heißt, wenn es 2002 nicht so viel geregnet hätte, wäre der Stoiber deutscher Kanzler geworden.
Aber in Österreich ist ja auch gewählt worden.
Ja.
Haben uns wir beide angeschaut, gell? Public Viewing. Ein entsetzlicher Moment, das war 2002. Da warst du Veranstalter und hast ein Public Viewing in einem gastronomischen Betrieb veranstaltet anlässlich der Nationalratswahl. Da hat es Probleme gegeben mit der Antenne.
Damals hat es noch Antennenprobleme gegeben, das musst du dir vorstellen.
Die letzte Antennenpanne, glaube ich, überhaupt weltweit. Und sehr zur Freude des anwesenden politisch interessierten Publikums ist just ganz kurz vor der ersten Hochrechnung die Verbindung gekippt und wir haben dann ein Radio eingeschalten und da war volles Gasthaus. Also wir sind von so einer 60er-Jahr Fernsehveranstaltung im Wirtshaus dann einfach noch einmal ein paar hundert Jahre zurückgegangen und ich war dann der Marktausrufer und habe dann das, was ich im Radio gehört habe, quer durchs Wirtshaus gerufen und das werde ich nie vergessen, weil ich habe rufen müssen, ÖVP 42%. Und zuerst haben die Leute die alle gehasst und ich war halt dann der zweite Arsch, weil ich gesagt habe, ÖVP 42%. Die Wahl war ja auch außertürlich, oder? Die war ja auch nicht geplant. Das war ja, weil es die FPÖ zerfetzt hat. Nicht? Vorher bei dem Knittelfelder Parteitag.
Die haben sie selber zerfetzt eigentlich. Ja, wie immer eigentlich. Da war ja dieser Parteitag, dieser außerordentliche Parteitag in Knittelfeld.
Der Jörg Haider damals noch, also alles machen können, was er machen wollte. Nicht? Betrunken, Autofahren und regieren, nicht regieren. 2002 war ja das bin da, bin wieder weg, bin da, bin wieder weg. Das war ja Unwort des Jahres. Deswegen hat der Schüssel dann, der war ja sehr froh, weil das hat ihm echt gut gepasst, nicht? Hat er nochmal wählen lassen, weil da wollte er richtig Erster werden und das ist ihm gelungen. Letztlich waren es 42,3%. Ist mehr als der Kurz dann später erreicht gehabt hat. Der ist überhaupt der Urloser.
Wir haben einiges mehr, ja.
Der hat 2019 hat er gehabt 37,5% und 2017 hat der Kurz, wie er so als Wunderfuzzi dahergekommen ist, hat er überhaupt nur gehabt 31,5%. Das ist von allen Wahlen das sechstschlechteste. Könnte man sagen, klingt jetzt zu wenig dramatisch, dass man es erwähnt.
Sechstschlechtest ist sehr undankbar. Also,
ich meine, doch seit 1945 dauernd Wahlen. 94, 95 hat es gleich zwei gegeben.
70, 71 auch, ja.
Ja, also das waren 200-300 Wahlen insgesamt. Und die FPÖ hat dann überhaupt nur mit 10% gehabt. Und die Grünen haben es trotzdem geschafft, hinter der FPÖ zu machen.
Wobei man sich ja bitte anschauen muss, mit welchem Personal damals die FPÖ da aufmarschiert ist. Ne? Die Scheuch Brothers, der Grasser, Westenthaler.
Wenn du da damals angeschaut hast, ein paar FPÖler im Fernsehen, hast du immer das Gefühl gehabt, jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist wie eine Gerichtsshow. Sind dann alle verurteilt worden irgendwie, oder? Grasser, Scheuch, Westenthaler.
Na, Grasser ist der verurteilt?
Ja, man muss immer dazu sagen, nicht rechtskräftig. Alles, was wir sagen, stimmt vielleicht auch nicht. Außer, dass der Westenthaler ein schöner Patient ist. Gerichtsshows waren ja damals wirklich sehr hip. Barbara Salisch und Alexander Holt, hast du sowas geschaut?
Ja, ich habe das gerne geschaut. Kann mich erinnern, du hast ja damals auch geschaut, da haben sie immer zwei gestritten und dazwischen ist eine Frau gestanden, eine Frau-Moderatorin.
Die Calvers, zwei bei Calvers auf Sat.1, ja. Da bist du damals schon am Arsch gegangen. Das war Psychologin. Die Fälle waren jetzt vielleicht ein bisschen aufgesetzt und die Leute schier. Ja, das war damals echt interessant. Ich finde ja, auf Sat.1 waren die Talkgäste immer schierer als bei RTL. Und das sage ich jetzt nicht, indem ich nach unten tritt, sondern die werden von Sat.1, glaube ich, schier gemacht. Das waren wahnsinnig hübsche Menschen, aber Sat.1 hat immer geschaut, dass die schier sind.
Und sie kommen mir noch in die Maske.
Und du hast dir aber damals schon aufgeregt über die Calvers, kann ich mich erinnern, und auch, dass ich das schaue, mehr oder weniger, ich nehme alles persönlich, und hast gesagt, das ist dir zu moralisch. Und immer wenn man hat ja oft so Erlebnisse, so Schlüsselsätze, wo man sich erinnert an eine spezielle Situation. Und immer wenn ich das Wort moralisch irgendwo her, denke ich kurz an die und denke mir, so wie der Martin das empfindet bei der Calvers um 2.
Also ich nehme das zurück.
Eine Zeit, es ist, glaube ich, zu spät, der Zug ist abgefahren. Apropos Zug abgefahren, der Erfinder von der Raupe Nimmersatt ist gestorben.
Ja, das Gerade ist jetzt. Schon sehr schade.
Der
ja.
Erik Karli, oder wie heißt der Erik?
Karl. Naja, an normalen Menschen würde ich einfach sagen, du musst nur an den Karl May denken, aber du bist ja der einzige Mensch auf der Welt, nebst deinem ehemaligen Geschichteprofessor, der Karl May sagt.
Warum ist das relevant für 2002? Weil damals war der George W. Bush Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika und da hat es ja die Geschichte gegeben, dass der einmal zu einem Journalisten gesagt hat, dass sein Lieblingsbuch ist Die Raupe Nimmersatt. Weil, Zitat, das Werk habe ihn beim Heranwachsen beeinflusst.
Ja, aber das ist doch schön, oder?
Ja, Moment einmal, das interessante Detail ist ja, dass wie das Buch erschienen ist, Die Raupe Nimmersatt, da war der George W. Bush 23 Jahre alt. Was grundsätzlich gar nichts macht. Ich habe damals den George W. Bush verteidigt. Man kann da, finde ich, ein Lieblingsbuch haben, wie Die Raupe Nimmersatt, auch wenn man es erst mit 23 kennenlernt. Aber der Satz von ihm, dass er das Buch beim Heranwachsen beeinflusst hat, ist natürlich schon, wer hätte gar keine Geschichte mehr, gell? Nach Donald Trump, also...
Ist das eher Tatsachenbericht halt, ja.
Was Intellektuelles. Wenn der sagt, der hat ein Lieblingsbuch, haben sie ein Lieblingsbuch und der Donald Trump hätte darauf gesagt, ja. Ah, es war ein bisschen unglaubwürdig gewesen, aber der hätte ja so eine komplexe Formulierung wie die Raupe Nimmersatt, was auch immer das jetzt auf Englisch heißt, ja gar nicht rausgekriegt. Also der George W. Bush, der hat ja früher so als Parade-Idiot gehalten. Das ist eigentlich seit der Ära Trump komplett weg. Also ich glaube, jeder US-Präsident ab jetzt, der sich unfallfrei die Schuhbandel zubinden kann, hat es geschafft.
Ja, ich bin dir jetzt sehr dankbar, dass du die letzte Minute alleine gestaltet hast, weil ich habe jetzt in der Zwischenzeit nachgeschaut, wie das Buch Die Raupe Nimmersatt auf Englisch heißt. The Very Hungry Caterpillar.
Das hätte Donald Trump schon auch sagen können, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Hör mal, was wir, da hör doch wer zu, warte mal. Hörst du das? Ah, Moment, Martin, jetzt ist meine große Zeit angebrochen. Ich habe wirklich wen gefunden übrigens, die uns noch abschließend ein paar Worte sagen kann zum Thema Anglerrind alter Zuchtrichtung. Es gibt wirklich jemanden, der sich da auskennt. Und zwar die Verbindung hergestellt zu diesen Expertinnen hat uns Theresa Hosser. Theresa Hosser, tolle Kollegin, Kabarettistin, ja. Standard-Videobloggerin. Und die habe ich jetzt gefragt, ob sie uns, weil sie ja auch in ihrem zweiten Leben Veterinärmedizinerin ist, bald Tierärztin ist und das eigentlich die einzige ist, die diese gute Achse trifft, zwischen mit uns reden und doch
und
sie...
Und trotzdem gescheit sein.
Hallo, da spricht Theresa Hosser. Ich unterhalte mich gerade mit ein paar Holstein-Frisenien-Kühe oder HF-Kühen oder schwarzbunte Kühe über das Anglerrind alter Zuchtrichtung. Aber sie haben nicht so viel dazu zu sagen. Man hört sie nur schnaufen. Was sagt's? Ja, also es wirkt so, als würde sie das wenig tangieren, dass das 2002 das Rind des Jahres war in Deutschland. Also sie haben jetzt auch im Vertrauen gesagt, sie produzieren mehr Milch als dieses Anglerrind alter Zuchtrichtung mit seiner geilen Gene. Und das ist ja sowas Besonderes, oder? Ja, wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, die Stimmung ist ein bisschen aufgeheizt. Aber ich bin froh, dass ich da von den Ladies die Meinung habe einholen können. Wie gesagt, ich glaube sie... Naja, sie haben auf jeden Fall eine Meinung. Liebe Grüße von eurer Lieblings-Bald-Tierärztin und Kabarettistin Theresa Hosser. Und den Kühen.
Vielen Dank, Theresa. Dann nehme ich alles zurück. Also das Anglerrind alter Zucht, das sind ja eigentlich elitäre Schweine, diese Kühe, oder?
Ja, kann man so sagen, aber trotzdem.
Bin ich jetzt echt froh, dass uns die Theresa da wieder zurückgeholt hat am Boden und mit ganz einfachen, erdigen Kühen konfrontiert hat. Wir sind schließlich der Think Tank vom kleinen Stier in der Masse.
Von einem kleinen Kalb von der Straße. Und von der alleinerziehenden Milchkuh.
Die Melkkühe der Nation. Weißt du was, Martin? Wir fahren am Wochenende jetzt in den Vatikan und gehen dort auf ein Hostienlaberl und ein 16er Messwein. Und am Dienstag sind wir wieder da. Für heute war's das. Danke Ihnen fürs Zuhören.
Sie sind die Guten. Machen Sie's gut.